einen schönen guten Tag zu einer neuen Folge. Nee, wie sagt man eigentlich Podcast? Was heißt Podcast auf Italienisch? Buongiorno. tutti all, tutti. Welcome, die la Podcast. Ah, nee, ach, egal. So, Abend nach München. Hallo, Thomas.
Hallo, Christian. Schönen guten Abend nach Köln.
Ja, also, wir sprechen über den Giro. Wir hoffen, euch geht es allen gut. So wie es uns gut geht, abgesehen von kleinen Zimperlein oder ich habe mich eben so am Türrahmen gestoßen, also an der Griffe. Kennst du das, wenn du an der Tür vorbeigehst und die Klinke so in Hüfthöhe genau hinten in die Seite rammst? Also Schmerzen. Mhm. Schmerzen noch und nöcher. Aber ich glaube, so mancher Fahrer ist gestern auch relativ mit Schmerzen ins Bett gegangen, die er sich auf dem Asphalt zugezogen hat. Deswegen möchten wir da an der Stelle mit Sicherheit nicht klagen. Grüße an dieser Stelle, genau wie beim letzten Mal, an die neue Lieblingshörerin. Hallo Greta. Ich hoffe, du hast auch einen schönen Giro mit Papa und auch Mama. Und ja, wie bist du reingekommen in den Giro? Wie ist so deine Stimmung, deine Laune, Thomas?
Gemischt so ein bisschen, möchte ich sagen, weil es waren doch sportlich gesehen schöne Etappen, aber es gab so ein paar, ja, so ein gewisses Salz, beziehungsweise so ein paar Wermutstropfen, die nicht hätten sein müssen.
Ich wollte schon sagen, da ist ein bisschen Salz in der Suppe, das wäre jetzt so nicht unbedingt das Gewehr. Also, ne, da haben wir uns mal kurz in den Metaphern verrannt. sehr schön. In den Metaphern verrannt ist eigentlich dann genau die Erklärung dessen, was es bedeuten soll. Ja, bin ich bei dir, aber insgesamt muss ich schon sagen, dass der Giro mich ziemlich abgeholt hat, eingefangen hat. Also ich bin schon so ein bisschen in Giro-Fieber. Ich bin ja jemand, der kann selten live gucken und guckt dann am Abend, und ich habe gestern Abend dann doch nochmal relativ aufgeregt und angespannt und in freudiger Erwartung vor der Glotze gehangen. Also ich finde, wir haben mit vielen unserer Prognosen einigermaßen in die richtige Richtung geguckt oder sie ausgesprochen, und das werden wir jetzt auch noch aufarbeiten. Aber mich hat das schon, muss ich sagen. Ich bin gespannt. Also eine Sache bin ich relativ sicher, dass ich weiß, was du meinst mit dass der Wermutstropfen. Bei den anderen weiß ich noch nicht genau, aber lass mich überraschen. Legen wir einfach direkt los, oder? Es sind mehrere Etappen, die wir zu besprechen haben. Und wir haben auch, also zumindest in meiner Wahrnehmung vorher schon so ein bisschen gedacht, naja, okay, in der ersten Woche direkt zwei Sendungen, da wird nicht so viel super passieren, dass man direkt jeden zweiten Tag eine Sendung machen muss. Und das würde ich sagen, bin ich mit der Einschätzung auch nicht ganz falsch gelegen. Gehen wir der Chronologie der Ereignisse nach, oder? Fangen wir mit dem Zeitfahren an. Samstag, 6.5. vergangenen Samstag. Und du hast recht behalten.
Ja, was
soll ich sagen?
Also, den Sieger zu tippen war jetzt nicht die größte Herausforderung. Och. Was vielleicht ein bisschen überraschend war, dass dann doch der Rest der Favoriten, vor allem Primoz Roglic, da so viel Zeit auf Remco Evenepoel einbüßt. Immerhin 43 Sekunden in einem Zeitfahren, was 20 Kilometer lang ist. Okay, Evenepoel in der Superform noch von Lüttich, Bastogne Lüttich her. Was mich aber so ein bisschen besorgt gemacht hat, also weil es ja auch mein Tipp war, Primoz Roglic, wie der halt da gefahren ist. Normalerweise fährt der auch so im Zeitfahren eher mit kleineren Gängen, und ja, der sah da sehr, sehr schwerfällig aus.
Mhm, ja, also leichtfüßig war das nicht. Der Abstand jetzt von 53 Sekunden, ja, einerseits, andererseits, ne? Ich hätte es mir vorher gesagt, ein Roglic kommt rein mit ungefähr 20 Sekunden Rückstand auf Filippo Ganna, hätte ich gesagt, naja, okay, das ist so der Rahmen, den er fahren kann. Also vielleicht muss man es auch eher sehen, dass Evenepoel an dem Tag einfach wirklich so andere Liga, will ich jetzt, ja doch, fast schon andere Liga war, ne? Tao gegen hat. Es waren ja im Prinzip Ganna, Evenepoel und vielleicht noch am Rande Almeida, aber dann kam ja der Cut nach diesen dreien, dann mit Tao Gegenhardt, 40 Sekunden, Küng 43, ne? Also diese 11 Sekunden, es sind nur 11 Sekunden, ne? Aber da, ich finde, dass da schon dann so, dann kamen sie auch Schlag auf Schlag schon fast wieder rein, ne? Insofern, ja, kann man so sehen, aber über den Stil gebe ich dir recht, also das war jetzt nicht so, da hat man ihn schon leichter fahren sehen. Das wirkte für mich fast ein bisschen wie so ein Zeitfahren in der letzten Woche, ne? Wo die Beine schon schwer sind, wo man den dicken Gang deswegen rumwuchtet. Eine Szene bleibt mir noch in Erinnerung, da hat auch ein Arbeitskollege mich nochmal darauf hingewiesen, wie Evenepoel irgendein Fahrer, der vor ihm gestartet war, ich weiß gar nicht, wer es gewesen ist, groß, schwer, einfach überholt hat und stehen hat lassen. Also das war wirklich, als hätte man, müsste man nochmal gucken, ob da nicht wirklich ein Motor irgendwo bei Remco eingebaut war. Das war schon sehr beeindruckend.
Ja, oder ob man die Zeiten wirklich alle so nehmen kann, wie sie da stehen, weil da gab es ja dann, weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, auch eine riesige Aufregung hinterher, weil ja dann zuerst Brandon McNulty die Bergwertung übernehmen sollte, der aber gar nicht die schnellste Zeit an diesem Berg gefahren ist, wo die genommen wird. Und dann am zweiten Tag, also Anfang der zweiten Etappe, hat dann Theo Geoghegan-Hart das Bergtrikot bekommen, weil da die Zeit wohl falsch genommen wurde.
Okay. Ja, aber ich glaube, bei den großen Pfeffs, da hätte man das an den Fernsehaufzeichnungen dann schon gemerkt, wenn da auf einmal irgendwelche Spuren
entstanden wären, oder? Ja, also es gab auch bei einem Fahrer am Anfang ein bisschen Konfusion. Also ich meine, es war Stefan Abbott, der lange Zeit vorne war, wo erst eine Zeit getimt wurde, die irgendwie 5-6 Sekunden von der abwich, die später auf dem Ergebnismonitor dann erschien. Also und bei vielen Fahrern war es dann auch so, oder bei manchen Fahrern zumindest, die kommen dann zu einer Zwischenzeit, dann wird die Zeit von einem anderen Fahrer eingeblendet, der mich in dem Moment gar nicht interessiert und die Zeit von dem Fahrer wird einfach nicht eingeblendet. Mhm. Also da, zu dem Hintergrund vielleicht noch, also der Giro hat ja jetzt da einen neuen Partner in dem Bereich und ich weiß nicht, ob das, also kann ich nicht genau sagen, ob das damit irgendwie zusammenhängt, dass die sich da jetzt erst einarbeiten müssen.
Das wäre aber traurig, wenn die sich erst einarbeiten müssen oder wenn die da quasi am offenen Herzen operieren, sich einarbeiten. Also weiß ich nicht.
Ja, ich finde es auch schwierig für die Zuschauer. Also ein Zeitfahren ohne Zeiten, das ist irgendwie wie eine Bücherei ohne Bücher. Also
naja, und vor allen Dingen, wir können ja noch irgendwie auf, wir sehen ja am TV noch viel mehr. Aber wenn du dann nur so diese Zieleinfahrt hast und da werden dann andere Fahrer gesagt, das ist natürlich doppelt blöd. Ja, aber Evenepoel, jetzt gib ihm eine Sekunde mehr oder weniger, war an dem Tag einfach eine andere Liga. Also
absolut, ja, aber wenn man sich das Favoritenfeld dahinter anguckt, war das alles sehr ausnivelliert. Also wer mich positiv überrascht hat, war halt Theo Geoghegan-Hart, der sonst ja nicht so ein super Zeitfahrer ist, aber an dem Tag Platz 4. Almeida auch sehr, sehr stark. Auch Vlasov von Bora voll im Rahmen, Lennart Kemmler vielleicht ein bisschen hinter den Erwartungen zurück.
Wenn ich aber mal kurz, weil ich habe deine Aussage gerade zu Tau gegen, ich weiß nicht, ich sage immer Tau gegen Hart, ich weiß auch nicht warum. Er ist aber letztes Jahr, ich habe gerade mal geguckt, ne? Also beim Vuelta España ist er beim 30,9 Kilometer Zeitfahren Achter geworden. 23,3 Kilometer Startauftakt, Zweiter. So richtig schlecht ist er auch nicht. Vielleicht hat er da einfach eine Entwicklung gemacht, ne? Weil in den anderen Zeitfahren davor in dem Jahr war er nicht wirklich so gut, ne? Dann auch in dem Jahr davor bei der Tour de France ist er mal 74. mal 158. Also er scheint da entweder massiv dran gearbeitet zu haben, auch im Hinblick auf diese Saison vielleicht oder die letztjährige Vuelta. Vielleicht ist das so ein Wunderpunkt, ist jetzt übertrieben, aber so ein Makel auf seine sonst komplette Fahrerweste, den er jetzt langsam aber sicher weggearbeitet hat.
Ja, ich kann mich nur daran erinnern, dass er als er den Giro gewonnen hat, zum Schluss 2020, war das Zeitfahren immer noch so sein ein Handicap. Also er ist da im letzten Zeitfahren 13. geworden. War jetzt gut, am Ende der Rundfahrt sagt man ja sogar, dass die Rundfahrtspezialisten da eher weiter vorne landen, aber klar, er hat dann das Ding am Ende noch gewonnen und sich wahrscheinlich dann jetzt nochmal verbessert, was ich nur sehr auffällig finde bei ihm. Also er hatte insgesamt 9 Siege errungen in seiner Karriere bislang und 8 davon in Italien, nur einen bei der Valencia-Rundfahrt. Also er ist sehr Italien-affin, soll man so sagen. Und bei den Grand Tours war er bei 7 Starts, einmal in den Top 10 und da hat er gewonnen. Also sehr hohe Trefferquote.
Ja, er mag Italien und hat eine hohe Trefferquote. Ist doch super. Also ich habe vor der Rundfahrt gesagt, er und Gerard Thomas, einer von den beiden macht's. Also ich möchte mich ja nicht selber loben, ne? Aber so ganz falsch scheine ich da nicht zu liegen.
Nee.
Ja, also er hat da den, was war das jetzt, den vierten Platz gemacht. Aber ansonsten finde ich, ja, also alles jetzt noch so im Rahmen, ne? Wenn man Evenepoel jetzt mal rausgenommen hätte, also angenommen, der wäre nicht angetreten, wäre das jetzt ein Auftaktzeitfahren gewesen, wo wir gesagt hätten, ja, das kann eine spannende Rundfahrt werden, ne? Also Vlasov in den Top Ten, Roglic, naja, der wäre dann so Neunter gewesen, wenn man Ganna als Nicht-Favorit rausgenommen würde. Achter, Roglic vorne, Gegenhardt vorne, Gerard Thomas vorne und. Also eigentlich alles wie zu erwarten. Oder ja, hättest du da
also,
noch?
Also, wie gesagt, ich hätte mir Primoz Roglic weiter vorne vorgestellt. Das wäre das Einzige gewesen, weil man ja vorher immer von diesem Zweikampf zwischen ihm und Remco Evenepoel gesprochen hat.
Gut, aber er hat sich dann das rosa Trikot an dem Tag überstreifen dürfen und nächster Tag, erste richtige Etappe, sag ich mal, war eine Etappe von Teramo nach San Salvo, einer dieser 202 Kilometer Etappen, wo am Ende mit einem Sprint zu rechnen war. Und ja, das, ich verrate wahrscheinlich niemanden, ich spoiler niemanden, der sich gesagt hat, oh, die möchte ich mir nochmal im Nachhinein anschauen. Die Etappe, da warte ich mein Leben lang schon drauf. So richtig viel getan hat sich außer dem Sprint da, zumindest in meiner Wahrnehmung, das war der Sonntag, nicht so wirklich, oder?
Nee, also es gab also eine Diskussionsszene hinterher, diesen Sturz in der Nähe der 3-Kilometer-Marke, wenn du dich daran erinnerst, wo sich die Fahrbahn so ein bisschen verengt hat. Auch da war dann schon Mark Cavendish betroffen, also einige Sprinter, die da nicht eingreifen konnten in diesen Massensprint. Aber der Sprint an sich, will ich generell mal vielleicht sagen, bei den Grand Tours mittlerweile sind so diese, was ich positiv finde, diese Sprintetappen unberechenbar. Also mit dem Sieger Jonathan Milan hätte ich nicht gerechnet. Klar, der ist schon ein super schneller Sprinter und hat auch schon einiges gewonnen. Aber ist es ja sehr positiv. Also die Italiener gleich am zweiten Tag ihren Etappensieg geholt. Da hätte ich gedacht, die müssen da viel länger noch wieder drauf warten. Und B, wenn man da mal guckt, hinter ihm David Decker, auch ein Sprinter, der schon mal so ganz hoffnungsvolles Talent war, jetzt gewechselt zu Arkea Samsic und mit dem hätte ich auch nicht auf der Position 2 gerechnet an dem Tag.
Ich sehe gerade, Erik Decker, der Vater, der ist aber auch noch ein Begriff, oder? Weil ich dachte mir so gerade, Decker, ich meine, in Holland ist das ja eine Dynastie schon fast gewesen. Kennen wir den von irgendwo, Erik Decker? Hat der mal irgendwas?
Ja, der war Anfang der 2000er und der 90er mehrfacher Tour de France Etappensieger.
Ja, ne? Also irgendwie klingelt da was noch so bei mir im Hinterkopf. Ja, also, aber was ich noch fragen wollte, weil ich habe das nicht mitbekommen, so richtig, wie hat sich Tao Gegenhardt da die 19 Sekunden eingefangen? Also gab es da einen Split kurz vor Ende, dass er da nicht mit reingekommen ist?
Das
oder?
War genau das, was ich gesagt habe. Also der war durch diesen Sturz zurückgebunden.
Ah, okay.
Und das war halt außerhalb der 3-Kilometer-Regelung, also knapp. Ja, einfach blöd gelaufen, muss man so sagen.
Aber blöd gelaufen, ja, aber das sah man ja auch an anderer Stelle, wo wir später drauf kommen werden und weiß es immer wieder, das predigen ja auch die Kommentatoren immer wieder und du hältst dich einfach als Grand Tour mit Favorit vorne auf, Punkt. Und ab 3 Kilometer kannst du dann entspannt machen, aber bis dahin hast du dich da vorne aufzuhalten, vor allen Dingen, wenn es am Ende hektisch wird. Einfach um sowas zu vermeiden. Ne? Also das sind jetzt diese 19 Sekunden werden toi 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 am Ende nicht den Giro entscheiden. Ne? Aber wenn doch, dann ist das halt ein Sauärgernis, muss man einfach so sagen. Weil er ist da einfach mal ein paar Plätze runtergepurzelt und die werden ihm nicht wehtun. Aber die 20 Sekunden am Ende, naja, die können schon dann irgendwie den Unterschied machen. Zwischen, ich bestreife das Trikot über oder nicht. Ansonsten, ja, vielleicht soll man auch sagen, Mountain-Trikot hat Tao Gegenhardt dann getragen vor Joe Almeida an dem Tag. Marius Meyerhofer, vielleicht das auch noch zu erwähnen, hatte am ersten Tag diesen ersten Punkt geholt und konnte es an dem Tag auch tragen. Ja, und ansonsten war das ein entspannter Sonntag, denke ich.
Ja, wobei an der Etappe, an der zweiten Etappe hat dann ein anderer das Bergtrikot übernommen, Paul Lapera, und weil der da in der Spitzengruppe war. Mhm. Und der ist dann auf der vierten Etappe schon ausgestiegen. Also so kann es dann halt auch mal gehen. Den einen Tag bist du noch irgendwie vorne in der Spitzengruppe und zwei Tage später schon raus aus dem Rennen. Mhm. Also das fand ich dann schon ja ein bisschen sehr krass, oder beziehungsweise kenne nicht die Hintergründe, aber sehr, sehr ja ärgerlich für ihn. Aber und
wenn du schon mal die Möglichkeit hast, vielleicht das erste und einzige Mal in deiner Karriere ein Wertungstrikot zu tragen von der Grand Tour und dann raus musst.
Und es gab auch jetzt heute, also am Donnerstag, wieder einen Corona-Fall, beziehungsweise es gibt, meine ich, gar kein offizielles Corona-Protokoll mehr, was vom Giro vorgeschrieben ist, sondern die Teams entscheiden einfach, ob sie den Fahrer dann rausnehmen oder beziehungsweise wann und wie sie ihre Fahrer da testen und den Stuff. Und also klar, wenn ein Fahrer da Corona hat, dann wird er rausgenommen. Nur weiß ich halt nicht, wie das im Zweifelsfall ist. Also es gab ja in der Vergangenheit, zum Glück müssen wir da nicht mehr so viel drüber diskutieren, also wie viel ist jetzt ein Fahrer positiv, wie viel Viruslast hat er da? Mhm. Da kann ich mir schon vorstellen, falls ein Fahrer da mal mit einer geringen Viruslast, also als nicht ansteckend geltend, gab es ja damals immer diesen schönen Begriff, positiv getestet wird, dass da, und wenn es ein Kapitän ist, dass da das eine oder andere Team vielleicht doch mal sagt, okay, wir wägen das mal ab, ob wir den nicht doch drin lassen.
Mhm. Das war vom Clement, den du ansprichst, das Clement Rousseau vom Team Arkea, richtig?
Ja, genau.
Mhm. Ja, ich denke mal ja auch immer, es hat was mit einer Verantwortung den Fahrern gegenüber zu tun und ihrer Gesundheit, ne? Klar, wenn der Fahrer sich gut fühlt und hat nur eine geringe Viruslast, dann ja, aber weißt du, das ist ja kein 1 und 0. Ne? Das ist ja ein fließender Übergang von vielleicht geht mir dann doch nicht mehr gut oder ich sage, es geht mir gut, weil ich um meine Karriere fürchte oder vielleicht um den Vertrag für kommendes Jahr fahre und es einfach mal probiere, wie weit es noch geht. Finde ich grundsätzlich eine schwierige Geschichte. Also dass so, ja, dass es da halt keine klaren Regeln gibt. Ne? Also was willst du machen, wenn ein junger Fahrer irgendwie leichte Viruslast, ja, geht's aber trotzdem saumäßig, der wird ja derjenige sein, der sagt, nee, alles klar, mache ich schon noch weiter, weil der um seinen Vertrag gegebenenfalls bangt. Und schwierige Sache, da möchte ich auch wieder in der Situation desjenigen sein, der als Fahrer entscheidet, fahre ich weiter oder nicht, als auch derjenige, der Teamarzt oder so, der sagt, nee, es geht oder es geht nicht. Unschön. Aber nun ja, bis dato zumindest erst 6 Etappen gefahren, ein Corona-Fall oder ein positiver Fall. Das ist ja auch schon mal was. Ne? Da, wer weiß, wie es da noch weitergeht an der Stelle. Etappe Nummer 3 vom vergangenen Montag hatten wir im Vorfeld gesagt, naja, da wird es einen Hügel geben, aber tendenziell Sprintankunft oder Ausreißer. Ich glaube, du hast, wenn ich mich recht entsinne, würde ich sagen, du hast gesagt Sprinter, nicht Ausreißer, aber ich bin nicht ganz sicher mehr, muss ich gestehen. Müsste man noch nachhören. Und auch in dem Fall hättest du dann, wenn es so gewesen ist, wie wenn mein Gedächtnis mir da keinen Streich spielt, hättest auch du wieder recht gehabt. Es war schlichtweg und ergreifend so, dass an diesem Drittkategorieberg mit anschließendem Viertkategorieberg einfach ein bisschen gesiebt wurde und die bergfesteren Sprinter sind rübergekommen. Und dann hat sich mal ein ganz bergfester Sprinter das Ding abgeschossen.
Naja, also ich war schon sehr überrascht an dem Tag. Zum einen war es wahrscheinlich bedingt durch die Länge, aber auch wie schwer dann diese beiden Anstiege waren im Finale, oder generell wie schwer das Finale war, weil man hat da gesehen, also so Mannschaften wie Drexiger, Fredo und Jayco, die haben es darauf angelegt, die ganz, ganz schnellen Sprinter, die nicht so gut über die Hügel kommen, da abzuhängen. Und dann gab es so eine Situation am letzten Berg, hat sich dann halt Ineos gesagt, na gut, die können jetzt gerade noch so irgendwie mitfahren, selbst diese beiden Sprinter nur, Matthews und Pedersen, da fahren wir jetzt nochmal einen Ticken schneller. Und plötzlich war dann auch mal Mats Pedersen abgehängt. Also von daher wäre das fast nach hinten losgegangen und da waren wirklich nur noch sehr, sehr wenige Fahrer in dieser ersten Gruppe. Hätte ich nicht erwartet bei den beiden Bergen. Und da gab es ja kurz vor Ziel noch so einen Bonifikationssprint. Und da sind da ja auch wirklich Remco Evenepoel und Primoz Roglic gegeneinander gesprintet.
Wie findest du das? Also ich frage mich immer, ob man dann so kurz vor Ende nochmal so einen Stress einbauen kann, soll, will. Also das finde ich...
Du meinst Sonnenberg?
Ja, diese Zeitbonifikation im Allgemeinen.
Ach so, auf der...
Jetzt in der Situation, jetzt in diesem Fall, in dieser speziellen Situation.
Fand ich sehr gut. Also ja? Weil das hat so dem Finale nochmal so ein bisschen Würze gegeben einfach, weil da haben sich nochmal die beiden Hauptprotagonisten gezeigt und ja, das war schon, an der Stelle hat das gepasst. Also es, natürlich wäre das was anderes gewesen, wenn es jetzt auf einer reinen Flachetappe da irgendwie noch so einen zweiten Massensprint im Prinzip gegeben hätte, um diese Bonifikationssekunden. Also das hätte dann auch übel ausgehen können.
Ja, das genau.
Aber bei einer kleinen Gruppe sah ich das jetzt relativ unproblematisch an.
Okay. Ja, hattest du schon gerade erwähnt, wer gewonnen hat? Ich glaube schon, fast, oder? Michael Matthews, der Name ist zumindest schon oft genug gefallen. Und das ist doch nicht, weil wir solche Australien-Liebhaber sind, sondern einfach, weil er auch so einer ist, der sowas kann. Ne? Also leicht bergauf und vorher über den Hügel drüber kommen, wo sonst mancher hängen bleibt. Das ist schon sein Ding, der ja auch, ich weiß gar nicht, müsste ich jetzt mal nachschauen. Er hat doch auch bestimmt mal irgendwo von einem von dieser Frühjahrsklassiker gewonnen oder zumindest war er, nee, hat er nicht. aber
er hat mal Grand Prix Montreal gewonnen, das ist so sein größter Klassikersieg. Aber nee, Frühjahrsklassiker noch nicht, aber wie du schon sagst, ist bekannt dafür, so schwerere Sprintetappen noch oder wo noch Sprinter mitkommen, ein paar zu gewinnen. Und wir haben im letzten, in der Vorschau meine ich ja auch schon gesagt, dass es viele Etappen gibt, wo so ein Fahrer wie er und vor allem er den Sieg davon tragen können.
So ein Valverde wäre auch so jemand gewesen. Für den wäre es wahrscheinlich noch ein bisschen zu leicht gewesen. Aber ja, so ein Torhuscher früher, den habe ich auch noch so vor Augen, der bei sowas vielleicht gar nicht so schlecht gewesen wäre.
Oder ein Erik Zabel zum Ende seiner Karriere.
Genau. Aber da könnte man, könnte Rick jetzt ja mal in die Fußstapfen seines Vaters in die Fußstapfen seines Vaters treten, so ist, glaube ich, die richtige Formulierung. Habe ich sonst noch was? Ich habe am Montag nur so ganz oberflächlich durchgeskippt. Habe ich sonst noch irgendetwas verpasst an diesem Montag? Ich fand halt so Sonntag, Montag, das waren auch, muss ich gestehen, vorher so ein bisschen der Tag, wo ich gedacht habe, naja, da brauchst du jetzt auch nur, reicht auch, wenn du mit einem Auge hinguckst, so viel wird da nicht passieren.
Nee, 57 Fahrer in der ersten Gruppe. Da gab es jetzt keine besonderen Aufreger oder ja. Was ich nur interessant finde im Ergebnis, dann der letzte Fahrer, also kam dann irgendwie anderthalb Minuten noch nach der letzten Gruppe an. Also da gab es schon einige, die da arg ins Schwimmen gekommen sind in diesem Finale noch.
Kommen wir dann zu der Etappe von Dienstag. Das war der vorgestrige Tag. Etappe Numero, das war dann 5, ne? Ja. Atribalda 4? Einmal bei 4.
Venosa zum Lago di Ceno.
So, da konnte man jetzt zumindestens oder hätte man. Nee, anders. Die Etappe lud zumindest dazu ein, dass man gesagt hat, naja, okay, das könnte ein bisschen mehr Aufregung sein. Das ist jetzt nicht so eine Etappe, wo die letzten 30 Kilometer relativ flach zum Ziel gehen. Da könnte was passieren. Ernsthaft erwartet irgendwie eine Attacke ums Gesamtklassement hat, glaube ich, niemand so wirklich. Aber da war zumindest ein bisschen was los an dem Tag.
Naja, ich hätte mir schon erwartet, dass da zumindest mal einer von den Favoriten mal antestet, aber das war ja dann,
ja,
ich will nicht sagen Schlafwagen fahren, aber so ein bisschen, ja, hatten alle voreinander ziemlichen Respekt, hatte ich das Gefühl, wobei es auffällig war, dass Remco Evenepoel sehr, sehr schnell alleine in dieser Favoritengruppe war, also hatte plötzlich gar keinen Helfer mehr und ja, Ineos hat da zwar ein bisschen Tempo gefahren, aber warum sollte man das dann nicht mal probieren? Also wenn der gar keinen mehr an seiner Seite hat, dann muss er halt selbst fahren. Also warum nicht? Das habe ich mich so ein bisschen gefragt.
Also ich habe mich auch gewundert, also was heißt gewundert über das Team Ineos, dass sie dann, das war, also vielleicht vorab, es hatte sich, glaube ich, eine größere Aus- oder eine Handvoll Fahrer aus- oder zwei Handvoll Fahrer Ausreißergruppe gebildet. die dann am Ende auch, so viel kann man ja jetzt schon verraten, durchgekommen ist. Mit zwei Fahrern, ich komme jetzt nicht, also ich kann es nicht aussprechen, Auriel
Paré-Pontre.
Paré-Pontre, klingt wie ein Gedicht. Vom Team AG Désert auf dem schönen BMC-Rad hat das Ding abgeschossen. Andreas Lecknessund vom Team DSM, Glückwunsch in die Richtung, hat sich an dem Tag das rosa Trikot geholt. Ne, also Ausreißer, die es einfach durchgeschafft haben. Danach trudelten die anderen so rein, so aus dieser ehemaligen Spitzengruppe. Ja, also wer war noch dabei? Tom Scoins, Vincenzo, so die üblichen Verdächtigen, nicht die üblichen Verdächtigen, aber Trexiga Fredo war mit zwei Leuten, die waren ja zu viert am Ende noch, und da war Trexiga Fredo mit zwei Leute dabei, und ja, sie haben es beide nicht geschafft, auch irgendwie, ne, da sind sie im Bus, waren sie wahrscheinlich nicht alle glücklich.
Kannst du ja nicht viel machen, weil selbst wenn du da zu fünft bist, und ein anderer Fahrer ist stärker, weil am Berg geht's dann halt à la Pedal, also da kannst du teamtaktisch nicht so richtig viel machen. Du hättest einen vielleicht schon irgendwie 10 Kilometer vor Beginn des Bergs irgendwie rausschicken können, dass der eine Minute Vorsprung rausfährt, das wäre das Einzige gewesen, aber so war es dann halt für die auch nicht möglich, irgendwas auszurichten.
Ja, und kommen wir da jetzt zu, diese Gruppe der Favoriten, die dann am Ende mit so zwei Minuten etwa Abstand reingekommen ist, bestehend aus, ich würde es jetzt mal überschlagen, so um die 20, 25 Fahrer.
20 Fahrer waren ziemlich genau
dran. Ah, okay. Wie du sagtest, ne? Also Ineos macht auf einmal Tempo. Und dann habe ich mich gefragt, warum machen die an der Stelle Tempo? Also sie hatten jetzt kein Interesse, irgendwie auf das Trikot zu fahren. Das, warum? Also warum soll man sich das da zu der Zeit holen? Aber sie attackieren auch nicht. Also das war so nicht Fisch, nicht Fleisch. Also das war wie so, keine Ahnung, Anlauf genommen, aber nicht abgesprungen.
Naja, aber wenn du mal guckst, Ineos hatte in dieser Favoritengruppe 5 Fahrer. Sudal Quickstep hatte genau einen. Und das war Remco Evenepoel. Mhm. Also diese numerische Überzahl musst du ja irgendwie zu was Brauchbarem verwerten, aber...
Ja, aber zu was haben sie es denn verwertet? Also was, da ist ja nichts mehr rumgekommen.
Ja, einfach schon mal dem Gegner so ein bisschen einschüchtern vielleicht, also zu sagen, gut, wir sind alle hier und da kannst du dich warm anziehen in den nächsten 2,5 Wochen.
Würdest du denken, dass sich Remke Evenepoel von sowas einschüchtern lässt? Von seinem, ich sag jetzt nur so irgendwie, von seinem Gemüt, von seinem Habitus, von dem, wie er sich gibt, von dem, wie er auftritt.
Dafür kenne ich den persönlich zu wenig, aber ich kann mir schon vorstellen, dass zumindest die Mannschaft darüber sehr viel nachdenkt. Also, dass denen das zu denken gibt, einfach, dass, was machen sie dann, wenn das wirklich mal ins Hochgebirge geht und es eine Situation gibt, wo er auch wieder alleine ist gegen 5 andere Fahrer, dann kommt auch er ins Schwimmen.
Okay, ja. Klingt jetzt, und man muss auch sagen, Jumbo-Visma war ja auch mit 3 Leuten zumindest noch da, ne? Also ja. Die waren jetzt auch ganz gut. Ich klicke gerade, ganz ehrlich, ich klicke gerade so ein bisschen durch und gucke mal, wie stark die anderen Teams noch waren, ne? Team Coratec war auch mit 4 Fahrern drin, aber leider Gottes in der Gruppe mit 25 Minuten Rückstand. Das war, ich dachte schon, eine Kommastelle vertan. Ja, also ich glaube nicht, dass Remco Evenepoel sich von sowas übertrieben viel beeinflussen lässt, aber dass das ganze Team, die anderen, ne, vielleicht ist das sogar noch wichtiger, den anderen mal sozusagen ein bisschen Sorge zu machen. Das stimmt schon. Ich hätte mir nur gewünscht, so nach dem Motto, das war jetzt nur so ein halber Schritt. Weißt du, dann hätte ich gedacht, okay, dann macht es doch, dann geht doch bitte wenigstens den ganzen Weg und schickt. Der Gerard Thomas hätte doch einfach mal, keine Ahnung, irgendwann so, also ich glaube, das letzte Stück war ja dann nicht mehr so steil, ne? Aber den hättest du doch mal.
Nee, genau, da sprichst du es an. Das Problem war ja, dass diese Bergwertung meine 3 Kilometer vor dem Ziel war und dann war halt noch so ein Flachstück. Und ich weiß nicht, ob das dann die Mühe wert gewesen wäre, da zu attackieren für 10 Sekunden.
Ja, kann ich nicht viel gegen argumentieren.
War denn auch die Etappe nicht schwer genug? Oder vielleicht waren auch einfach alle schon so müde, weil man muss ja auch wissen, bei dieser Etappe, Ich meine, das hat bis in die Abfahrt dieses ersten Berges gedauert, bis da mal irgendwie die Gruppe des Tages stand, also so gut fast 75 Kilometer am ersten Teil der Etappe. Das war wirklich ein sehr intensiv ausgefahrenes Radrennen.
Und es war auch sehr nasskalt, also das muss man auch, ne, da jetzt auch nicht schönstes Sommer, man hat vorher nicht großartig die Sonnencreme rausgeholt oder rausholen müssen. Ja, ich hätte es mir trotzdem gewünscht. Es hätte ja nicht viel rauskommen müssen, ne? Aber wenn man ihn einfach mal einen Kilometer, zwei, anderthalb vielleicht vor dieser, also wie soll man sagen, also so 4,5 Kilometer vor Ziel oder sagen wir mal zwischen 4 und 5 Kilometer vor Ziel einfach mal gesagt hätte, pass mal auf, Gerard, tritt mal an, mach einfach mal ein bisschen Druck, mach mal Alarm, dann hätte sich das für mich noch vollständiger angefühlt, diese Taktik. Also das war so,
Hätte ja nicht mal ein Garen Thomas sein müssen, hätten ja auch einen Sivakov schicken können.
Ja, ich bin jetzt nur, weil ich von Thomas und Tao ging halt, den ich jetzt dann noch stärker einschätze, von den beiden als Favoriten. Aber klar, du hättest jeden von den fünf schicken können. Ne? Einfach nur mal, sonst noch ein, hinter das Ausrufezeichen noch mal einen Kreis gemacht einfach. Ja, aber ja.
Anderer Punkt noch, ich fand das Team Bora Hansgrohe an dem Tag sehr souverän. Also die waren da mit Kemner und Vlasov immer voll auf der Höhe. Und der Mann, der das rosa Trikot übernommen hat, Andreas Legnesund, also das war, wie man sich das so aus dem Radsportmärchen im Prinzip vorstellt, also einer gewinnt die Etappe, der andere nimmt dafür das Trikot. Also beide waren dann letzten Endes irgendwo zufrieden. Klar, hätte wahrscheinlich Legnesund auch noch gerne die Etappe gewonnen. Aber der ist halt auch erst 23 vom Team DSM. Und ja, also mir ist es aufgefallen, also ist halt sehr ziemlich dicken Gang getreten, 1,85, 72 Kilo, jetzt auch nicht der allerleichteste Bergfloh, sage ich jetzt mal, aber ein Fahrer, der perspektivisch auch mal auf Gesamtklassement fahren kann. Ich habe nicht ganz verstanden die Taktik von Sudal Quickstep, die waren ja im Prinzip, denke ich mir, froh darum, dieses Trikot erstmal wieder abzugeben, damit sie nicht die ganze Zeit dann arbeiten müssen. Aber warum lässt man jetzt dann so einen Fahrer, hält den so an der kurzen Leine, also diese Gruppe, das war ja recht knapp noch dann, dass der überhaupt das rosa Trikot von ihm übernehmen kann. Warum gibt man dem nicht mal, ja, 2 oder 3 Minuten mehr? Also das hätte, denke ich, keinem wehgetan.
Nee, hätte keinem wehgetan, aber meinst du überhaupt, die hatten Einfluss darauf? Also, weißt du, ich glaube eher, da müsste man sagen, warum gibt das Team Ineos ihm nicht so ein bisschen mehr Zeit?
Ja, vorher war es ja die Mannschaft von Evenepoel, die den ganzen Tag gearbeitet hat. Ja, okay. Da habe ich mich gefragt, warum machen die das jetzt? Also wieso lassen die nicht diese Gruppe einfach 2, 3 Minuten weiter wegfahren? Dann hat der irgendwie mit 2,5 Minuten oder 3 Minuten das Trikot. Gut, die werden ihr letztes Hemd dafür geben, um das so lange wie möglich irgendwie zu verteidigen. Und so ist es halt so. Jetzt hat der Remco Evenepoel da irgendwie 28 Sekunden Rückstand. Und bei der nächsten Bergetappe kann es sein, dass er es dann schon wieder hat. Und
aus Versehen mitnimmt?
Ja, und ist dann sozusagen gezwungenermaßen, also er hat es natürlich gerne, aber gezwungenermaßen, sage ich mal, so ein bisschen den Rest des Giros verteidigen muss. Aber.
Ja, kann ich dir auch nicht erklären. Das stimmt, so betrachtet ist das schon keine Glanzleistung, aber hätte man sich taktisch vielleicht besser anstellen können, als man es getan hat.
Und ich will noch einen Fahrer hervorheben, der mir sehr positiv aufgefallen ist oder sehr mir gut gefällt bei diesem Giro, ist Thibaut Pinot, der sich offenbar das Bergtrikot als Ziel gesetzt hat. Der hat es auf der Etappe davor geholt, also wirklich massiv entschieden auf diese Bergwertungen gefahren und ja, hatte da nach der Etappe 30 Punkte gesammelt, liegt im Gesamtklassement auch noch gut platziert, also von daher auf seinem Abschiedsjahr, sage ich jetzt mal, will er offenbar da das Bergtrikot mitnehmen.
Ich finde auch einfach ganz schön, dass sich ein Fahrer dazu schon so früh entschließt und dass das nicht so etwas ist, was man mitnimmt, ne? Was irgendwie so einer der Top-Fabs im Vorbeigehen noch, so ein Pogacar vielleicht dann noch das Bergtrikot auch noch mitnimmt, sondern dass ein Fahrer sich dazu entschließt, ich gehe gezielt darauf, Gesamtwertung spielt für mich keine Rolle, beziehungsweise, ordne ich dem unter, wo er auch keine Chance hätte, wahrscheinlich. Also gehe ich zumindest davon aus.
Würde ich nicht unbedingt sagen, dass er da nicht eine Chance hätte, unter die Top 5 zu fahren, wenn er sich darauf fokussieren würde.
Ja, aber was, Top 5, ich habe ja bewusst gesagt, ne, Gesamtwertung, also als Sieger, ne? Aber was, also würdest du, wenn du jetzt so ein Profi wärst, was würdest du vorziehen? Platz 5 beim Giro oder das Bergtrikot beim Giro?
Ich würde noch Platz 5 vielleicht nicht, aber wenn ich Giro-Podium fahren könnte, dann würde ich das immer dem Bergtrikot vorziehen.
Ja, aber Podium ist Podium, ne? So was auch in Mailand geehrt.
Ja, stimmt.
Ja, also, ne? Ja, aber ich finde sowas sympathisch, also dass man sagt, okay, ne, auch sich vielleicht selber realistisch einzuschätzen, ne? Das eine ist nichts für mich, aber da kann ich immer noch zumindest aufs Podium fahren. Ja, also Gesamtwertung vielleicht danach, haben wir ja gerade schon erwähnt, ne, ging dann an denen Leknesund vom Team DSM.
Norweger.
Norweger, ja klar, Norweger. Ich habe eben noch gesehen, er hatte Lillehammer mal ein Rennen gewonnen. Norweger Leknesund. Oh Gott, was ich hier als Ärger mit dem Markus kriegen werde, der alte Norweger. Evenepoel, Almeida vielleicht noch als einer der Favoriten auf Platz 4. Relativ weit oben, Roglic, Geraint Thomas, Alexander Vlasov, auch Timo Boranskrohe auf dem 7. Platz. Also ich finde es sehr schön bei dem Giro, dass sich die Favoriten oben schon so ein bisschen einsortieren. Also ich glaube, dieses lange Zeitfahren am Anfang, wo keiner der Favoriten jetzt auch ganz durchgefallen ist durchs Raster der Guten, das gefällt mir. Also so habe ich schon so ein Tableau, an dem ich mich jetzt schon orientieren kann. Bevor wir zur Etappe Nummer 5 kommen. Und das war eine Etappe, wo man gesagt hat, komisch, also jetzt 2.500 Höhenmeter ist jetzt deutlich mehr als nix. Aber dann auf den letzten Kilometern, also ich würde mal schätzen, das waren die letzten, naja, vielleicht so 80, aber so die letzten 50 Kilometer ging es eigentlich vorwiegend bergab, beziehungsweise flach, also ganz klar, Ansage, Sprinter haben sich den Tag angestrichen. Und so kam es dann ja auch. Nicht für jeden Sprinter.
Ja, es war schon ausgemacht, fand ich schon so, eigentlich eine Sprintetappe. Also man fuhr da vom Landesinneren so eine Schlaufe und dann am Ende an der Küste entlang Atripalda nach Salerno. Und ja, es war doch ereignisreicher, als man gedacht hätte, bedingt vor allem
durch Pech.
Durch das Wetter. Also ich meine, es war schon ziemlich weit südlich in Italien und das ist ja immer sehr schlechte Kombination. Süditalien mit Regen und gerade wenn man weiß, dann, wenn da so ein bisschen irgendwie Diesel oder Benzintropfen oder so ein leichter Ölfilm nur auf der Straße ist und es regnet dann da, dann ist das ja wie Schmierseife. Und in der Anfangsphase gab es da erst in der Ausreisergruppe einen Sturz und dann war es ja so, dass dann Hund ins Feld gelaufen ist, beziehungsweise der Hund lief zum Feld, ist dann abgebremst, aber ein Fahrer hat auch gebremst von Sudal Quickstep und das war halt bei der Nässe verhängnisvoll. Er ist gestürzt und hat da Remco Evenepoel mitgerissen.
Aber was für ein Pech, ne? Also da fahren 170 Leute ungefähr und ausgerechnet einen der Top-Fest erwischt es da an der Stelle.
Ja, zur falschen Zeit am falschen Ort. Anders kann man das nicht sagen. Das ist die
Definition, glaube ich, von Pech.
aber es war schon, im ersten Moment habe ich gedacht, der hat sich da vielleicht Ärger weh getan, weil hat eine Minute oder so bestimmt gebraucht, um erstmal wieder aufzustehen. Und dann ist er auch so ein bisschen hinkend zu seinem Fahrrad wieder gelaufen. Aber ja, die Rennsituation hat es dann halt hergegeben, dass es sehr ruhig war und er ist dann wieder ins Feld reingefahren. Aber es war ja an dem Tag nicht der letzte Sturz. Da gab es dann erst so, 7 Kilometer circa vom Ziel, gab es in so einer Schikane einen Sturz, in dem unter anderem dann auch Primoz Roglic verwickelt war und dann waren diese beiden, also war das Feld in mehrere Gruppen geteilt. Dieses zweite Feld fuhr wieder an das erste Feld rein. Und
vielleicht ich unterbreche wirklich sehr, sehr ungern, aber vielleicht Anmerkung an der Stelle. Ich meine, also so wie in meiner Wahrnehmung ist Roglic gar nicht so schlimm gestürzt. Aber zumindest war sein Fahrrad auch defekt. Sein Fahrrad war hinne, ne? Und er ist dann ja auf einem fremden Rad weiter hinterher gestürmt.
Richtig, er ist auf einem, meine ich, auf einem Rad von einem Teamkollegen sogar ins Ziel gefahren.
Ja, genau, die haben nicht mehr gewechselt. Das wäre eine, man hat dann gesehen, ne, Roglic hat die Nummer 141 und da stand ein Teamkollege mit dem Rad. Man könnte ja einfach, das müsste ja eigentlich relativ einfach rauszufinden sein, ne, wer das war, weil das müsste einfach ein Team-Jumbo-Fahrer sein, der an dem Tag mit einem deutlichen Abstand reingekommen ist. Und dann gucken wir mal, wie viel. Ja, das wird dann Thomas, ja, die sind zu zweit reingekommen, kann man jetzt auch nicht sagen. Sepp Kuss war es nicht, der hat nur 2,26 Abstand gehabt, glaube ich. Ron Dennis war es wahrscheinlich auch nicht, der ist nämlich deutlich kleiner. Es war entweder Cohen Baufman oder Thomas Glowick. Spricht man diese aus, Glowick?
Ja.
Und dann gucken wir mal, wie groß die sind. 1,78 Standard, 1,75, also zumindest war er auf keinem Rad, das ihm viel zu groß oder viel zu klein war. Das Glück im Unglück, sagt man ja dann. Ne? Ja, 1,77, also passte zumindest einer von den beiden. Ja, und damit ist er dann hinterher.
Das war also, wie du schon sagst, war das, also dieser Sturz an sich ja nicht so schlimm, sondern einfach nur die Tatsache, dass die dann zurückgebunden wurden und dieses zweite Feld dem ersten hinterher gejagt ist. Das kam dann so 3 Kilometer vor Ziel.
Ich habe noch eine Frage, nicht so schnell. Wenn ich schon mal so viel von der Etappe gesehen habe und ich habe mir sogar Notizen gemacht. Ein bisschen verblüfft, ne? Jetzt mal hier so ungeschriebene Gesetze und so. War das so richtig an der Stelle dann zu attackieren? Also, was sagt
man? Naja, was heißt attackieren?
Also auf mich wirkt es schon, als hätten die vorne nochmal so ein bisschen drauf, eine Schippe draufgelegt an der Stelle. Oder war es einfach nur so, die sind einfach normal weitergefahren? Also jetzt mal unter uns, wenn ich Tao Gegenhardt wäre oder ein Almeida oder, wen haben wir noch, Thomas Vlasov, ich hätte schon meinen Jungs gesagt, ey, Roglic hinten, wir können jetzt hier einem mal ein paar Sekunden mehr einschenken.
Ja, also in dem Moment ist ja das Finale in vollem Gange, also da kann ja keiner auf irgendjemanden warten, weil 7 Kilometer vom Ziel, wenn da irgendwie ein Sturz passiert, also da wird ja nicht mehr rausgenommen.
Ja, aber man hätte ja, ja, gut, aber es hätten sich jetzt zumindest, ich meine mich, war nicht auch der Ineos fahren. Man hätte sich zumindest, wäre es mal für mein sportsmännisches Verständnis nicht angebracht gewesen, wenn einer der Top-Favoriten-Teams sich dann vorne an der Führungsarbeit mit beteiligt hätte, zum Beispiel. Wenn die nicht noch auch zufällig auch gleichzeitig einen Sprinter gehabt hätten, aber das war ja nicht der, ist ja bei diesen Teams nicht der Fall. Also hatte ich mir notiert, also fand ich, also ich hatte so das Gefühl, die treten jetzt nochmal ein bisschen mehr drauf, was ich natürlich einerseits verstehen kann, andererseits aber auch unter sportlichen Gesichtspunkten nicht ganz so fair finde.
Roglic ist übrigens auf dem Rad von Cohn Baumann
zu Ende gefahren. Das war ja dann ungefähr von der Größe her nah genug dran, dass es unproblematisch war oder ist. Also, sie kommen aber wieder dran, ne? Sind relativ zügig da rangegurkt und waren dann wieder im Rennen, wie so eine Radsportbiografie sagt.
Ja, und dann war es innerhalb der 3-Kilometer-Marke, wo der nächste Sturz war, auch wieder verwickelt. Remco Evenepoel hatte meines Erachtens nach da selber Schuld, weil er sich irgendwie umguckt und dann sich an einem anderen Fahrer irgendwie blöde aufhängt und liegt dann auf der Straße, kann aber auch weiterfahren. Und dann ihm noch eins draufzusetzen, sozusagen im negativen Sinne, war da noch diese, wie ich fand, ziemlich bescheuerte Zielanlage, wo man A, so eine leichte Kurve fährt irgendwie und B, dann auch noch jede Menge weiße Fahrbahnmarkierungen hat.
Das habe ich mir auch dann gedacht, nachdem ich, also erstmal Riesenskandal, ich möchte hier Eurosport anprangern, Eurosport verhalten. Ich wusste ja schon, dass was passiert. Du hattest mir nämlich ein Foto geschickt von der Zielkamera und wie der Einfahrer sozusagen mehr Superman-Style durchs Ziel geflogen kam, als dass er gefahren ist. Und ich wusste also schon, und ich konnte an dem Bild auch relativ gut erkennen oder wusste schon, wer es ist. So. Also ich war vorbereitet darauf, dass da noch was passiert, als ich die Zieleinfahrt gesehen habe. So, guck mir das an und denke so, ach du, also man konnte ja gar nicht schnell genug hingucken. Und es hat, ich habe auf die Uhr geguckt, ich bin mir relativ sicher, es waren mehr als 4 Minuten, bis die erste Wiederholung kam. Also ich war ja, weißt du, ich saß da und dachte, krass, nochmal. Ja, und dann wartete ich und wartete ich und wartete ich. Naja, und irgendwann kam dann zum Glück die Wiederholung. Aber das hätte man meiner Meinung nach auch ein bisschen schneller, weil da war ja schon die Aufregung groß. Ja, diese weißen Fahrbahnmarkierungen, so richtig habe ich es auch nicht verstanden. Also das Einzige, was ich mir vorstellen kann, ist, dass das halt nötig, man hätte das Ganze ja einfach nur 3 Meter nach rechts oder links schieben müssen. Ne? Also entweder klassisch keiner drüber nachgedacht. Also ja, einfach gemacht und dann nicht darüber nachgedacht.
Oder nicht daran gedacht, dass es an dem Tag regnen könnte.
Dass es nicht regnen könnte.
Bei trockenen Bedingungen wäre es was anderes gewesen, mit Sicherheit, aber sobald da halt irgendwie ein paar Tropfen Regen drauf fallen, gerade wenn du überlegst, so ein Sprinter bringt da halt seine 1500 bis 2000 Watt aufs Pedal und die bringt da nicht traktiert aufs Hinterrad, sondern tendenziell eher weiter nach vorne gelehnt über den Lenker.
Mhm.
Und wenn dir da einmal, in dem Fall ist es nämlich genauso passiert, wie Mark Cavendish, auch einen Sprinter, der sich extrem weit über den Lenker lehnt, der sprintet auf dieser weißen Fahrbahnmarkierung und klar, rutscht ihm einfach das Hinterrad weg und der ist dann wahrscheinlich noch so ein bisschen perplex davon und im nächsten Moment ja, fährt ihm da halb so Dainese in die Karre, möchte man sagen, fast schon. Oder einfach eine blöde Situation, wie ich fand. Also er wird da so leicht touchiert und ja, das war also, der fliegt da wie eine Bowlingkugel im Prinzip durch dieses Sprinterfeld durch. Und ja, ich glaube, im Englischen sagt man ja auch Bike Throw. Also er hat da im wahrsten Sinne des Wortes sein Rad über die Ziellinie geworfen.
Es kommt aber ja noch, also für diejenigen, die es noch nicht gesehen haben, es ist ja nicht nur so, dass er da weggerutscht ist, er kommt dann aber auch, er touchiert meiner Einschätzung nach mit seinem Hinterrad er übersieht vielleicht den DSM-Fahrer, der von hinten rechts nach vorne links an ihm vorbeifährt, touchiert sein Hinterrad, drückt dann einen Fahrer, ich weiß gar nicht, wer es war, rechts in die Bande, der sich ja, wie ich finde, artistisch da rettet. Ne? Gott sei Dank sind es diese 9 Banden gewesen. Man mag sich gar nicht vorstellen, was gewesen wäre, wenn er unten zur Füße gestanden hätten. Und fliegt dann noch auf die andere Seite wieder weg. Also das war wirklich, das mit der Billardkugel oder Bowlingkugel trifft das wirklich ganz gut. Ich habe hinterher da gesessen und dachte, da sind jetzt 4 Sachen auf einmal einem Sprinter passiert, wo jeder einzelne alleine schon in einem Sprint außergewöhnlich gewesen wäre.
Ja, und wenn du dir das Zielfoto nochmal anguckst, ein anderer Fahrer, also es war genau da, als Cavendish da auf die andere Seite wieder gekommen ist, also quer über die Straße geflogen ist, Andrea Vendramme, der ist da ja im Prinzip noch so auch übers Ziel geflogen und dann voll in so eine, so ein Spalier von Leuten, also es waren, meine ich, Fotografen, die da standen, da ist der voll reingeflogen.
Also, sehr, sehr, sehr ungewöhnlicher Sprint. Hoffen wir mal. Also,
aber das, was ich noch so ein bisschen komisch fand dann, also weiß nicht, ob du es dann gesehen hast, Alberto Dainese, dieser DSM-Fahrer, der da mit Cavendish im Gehege war letztlich, wurde dann ja später noch relegiert, also den hat man dann zurückversetzt für diese Aktion.
Ah, okay.
Was ich nicht so ganz verstanden habe, also nee. Ich habe da jetzt irgendwie keine eklatante Schuld bei ihm gesehen, klar war das unglücklich, aber mei, da gab es schon ganz andere Sprint-Zwischenfälle, wo ich jetzt gesagt hätte, gut, den hätten wir jetzt unbedingt zurücksetzen müssen, aber in dem Falle habe ich das jetzt nicht richtig nachvollziehen.
Nein, überhaupt nicht. Habe ich auch nicht mitbekommen, um ehrlich zu sein. Und finde ich auch.
Naja, war zuerst Vierter und ja, dann am Ende auf den letzten Platz dieser Gruppe zurückversetzt. Also am Ende 34.
Ja,
und ich meine, also Punkte hat man ihm auch noch abgezogen in der Punktewertung.
Ja, aber das finde ich nicht angebracht. Also das finde ich, unnötig. Also ich meine, Cavendish ist damit dann Vierter geworden. Ne, er wäre sonst Fünfter, aber was? Also ich meine, ja, Cavendish hatte mit Sicherheit viel Pech, ein bisschen, ich finde ein bisschen unkonzentriert oder ich weiß nicht, ob man jetzt unbedingt da den Vorwurf machen kann, dem Dainese, dass er seine Linie so verlassen hat, fand ich jetzt nicht so. Also ich habe sein Verhalten zumindest in diesem Sprint nicht als problematisch wahrgenommen. Kann sein, dass ich es nicht oft genug gesehen habe.
Naja, ist ja immer das. Also, was ich auch schwierig finde bei diesen Kommissärentscheidungen, es wird im Prinzip immer nur was gemacht, wenn was passiert. Also, wenn mal nichts passiert, sehe ich selten, dass irgendwie dann ein Fahrer sanktioniert wird.
Ja, aber also ich glaube nicht, dass Cavendish nicht gestürzt wäre. Er hat ja den ersten Sturz ja abgefangen, er hat sich ja schon wieder gefangen, ja. Nee, aber trotzdem, also das finde ich jetzt übertrieben. Also ich finde, dass oft genug eine Strafe hätte ausgesprochen werden müssen, wo keine Strafe ausgesprochen wurde, und in diesem Fall war es mal umgekehrt. Team DSM hat einfach an dem Tag wahrscheinlich mit einem lachenden, weinenden Auge wird es auf den Tag zurückblicken, weil sie haben Leknesund hat sich ja das Trikot wieder erneut überstreifen dürfen.
Interessant fand ich dann ja, dass also das auch wirklich 2 Stunden gedauert hat nach der Etappe, bis dann das erste Gesamtklassement nach der Etappe gab, weil diese ganzen Zeiten natürlich erstmal auseinandergerechnet werden mussten. Also wer war bei der 3-Kilometer-Marke wo, wem wird welche Zeit irgendwie angerechnet? Und ich meine, es war Jay Vine, der da gestern einiges an Zeit verloren hat. Aber wenn man sich das anguckt, ist es ja eigentlich ja schon fast sarkastisch, dem dann Zeitrückstand zu geben, weil der kam als 52. rein, war aber, meine ich, noch in dem Sturz zurückgebunden, 7 Kilometer vor dem Ziel. Mhm. Und ist dann letzten Endes, hat er da viele Fahrer überholt, aber die waren halt innerhalb dieser 3-Kilometer-Marke gestürzt und bekamen somit die Zeit von der vorderen Gruppe.
Oh, okay, ja. Es scheint
dann irgendwie ein bisschen Willkür. Fast schon.
Ja und nein. Also eher vielleicht so zu genaue Regelauslegung, ne? Also vielleicht sollte man, aber wie willst du es machen? Also, ne, also klar, wenn jetzt ein Fahrer auf Platz, keine Ahnung, kommt als theoretisch, also Evenepoel, gutes Beispiel. Er hat da noch 5 Minuten rumgegammelt, bevor er dann mal wieder aufs Rad gestiegen ist, um seinen sportlichen Leiter am Auto zu beschimpfen. Ne, er wird bestimmt von Jay Vine überholt worden sein, gehe ich ganz, ganz, ganz schwer von aus. Ne, aber naja, er war halt in den 3 Sekunden. Was willst du machen?
Ja,
ich verstehe, was du meinst. Ne, dass, eigentlich ist Radsport immer ein schöner Sport, weil der Erste, der ankommt, hat gewonnen und der Zehnte, der ankommt, ist der Zehnte geworden und der Hundertste ist Hundertster geworden. Und das wird dadurch so ein bisschen verschoben, beziehungsweise hat Auswirkungen auf das Gesamtklassement an der Stelle. Ne, aber. Ja, nein. Also ich bin zusehends froh, dass es diese 3-Kilometer-Regel gibt. Und ich glaube, Evenepoel auch.
Ja, es gibt ja auch Diskussionen darüber, ob man das vielleicht ausweiten sollte auf meine 7 Kilometer sind, dass sich da viele für einsetzen, weil einfach gerade bei solchen Ankünften die zu gefährlich sind, um damit so einem riesigen Feld einzufahren.
Ja, also ich. 3, 5, 7, wie viel, also ne, ich finde es schwierig da, also ich möchte nicht derjenige sein, der entscheidet am Ende des Tages, was jetzt diese Distanz sein soll. Ich glaube, man hat es ja immer mehr ausgeweitet. Am Anfang waren es ja, glaube ich, mal 1 Kilometer und 3 Kilometer. Vielleicht sollte man einfach mal so in 2er-Schritten, ne? Dann sagt man, macht man mal eine Saison 5 Kilometer und guck mal, ob sich das bewährt. Also das war halt, ich glaube, ziemlich genau 6,8 Kilometer, die ist dann der erste Sturz, sag ich mal, oder der erste Endphasensturz, der es war. Ja, wäre wahrscheinlich, hätten die sich auch gefreut, die dann, also ein Jay Vine hätte es sehr begrüßt, möchte ich mal sagen, wenn es diese Regeln schon so gegeben hätte. Aber mei, so ist es halt mit den Regeln im Moment und die gelten für alle gleich. Und damit muss man halt so umgehen. Aber wie fandst du das, wie Evenepoel da mit seinem sportlichen Leiter diskutiert hat oder geschimpft hat oder was auch immer er da gemacht hat, was keiner so genau weiß?
Gut, es ist halt ein sehr streitbarer Rennfahrer, muss man schon sagen, weil er auch oft in Interviews mal Sachen sagt, die andere so vielleicht nicht sagen. Oder ich meine, es war auf der 2. Etappe, als es diesen Sturz gab, wo er da auch einem Fahrer von Alpecin die Schuld zugeschoben hat, offen in der Öffentlichkeit. Ist vielleicht nicht die feine Art, aber vielleicht braucht es das auch einfach bei so einem Rennfahrer, der ganz vorne mitfahren will oder so ein Champion sein möchte, dass er da sich auch mal kritisch äußert. In dem Moment habe ich nicht ganz begriffen, was er da irgendwie diskutieren wollte.
Ja, das wäre meine nächste Frage gewesen. Hast du eine Ahnung? Also du bist jetzt kein Lippenleser, aber was der da überhaupt zu schimpfen hatte, habe ich mich gefragt.
Naja, vielleicht hat er auch irgendwie einen Schuldigen ausgemacht, aber in dem Moment für mich war er da selbst schuld an diesem Sturz.
Ja, vielleicht musste er einfach ein bisschen Druck ablassen, also einfach ein bisschen sozusagen Druck vom Kessel nehmen. Und da war er. Er sah aber auch irgendwie ein bisschen aus, also er wirkte in dem Moment auf mich noch jünger, als er eigentlich mit 23 ist. Also er saß, er wirkte auf mich wie so ein 17-jähriger Schulbub, der beim U18-Rennen der einen platten Reifen hatte und jetzt irgendwie seinen Vater beschimpft, weil der den Reifen nicht richtig aufgepumpt hat oder so. Ich fand das was ein bisschen putzig, muss ich gestehen. Naja.
Ja.
So, also, haben wir eigentlich gesagt, wer gewonnen hat an einem Tag? Kanten groß?
Nee, haben wir noch gar nicht.
Genau.
Ne? Caden Groves hat dann am Ende die Etappe gewonnen. Wie gesagt, also dieser Sprint war für mich irgendwie eine Glückslotterie.
Ja.
Also derjenige, der irgendwie sich da durchmogelt und
und nicht von Kev abgeräumt wird.
Ja. Der ist dann am besten durchgekommen. Aber auch da auf der Etappe wieder Jonathan Milan wieder Zweiter. Zeichnet sich ab, dass der da sich langfristig vorne in der Sprint-Elite vielleicht etabliert.
Hm. Gesamtwertung hat sich nichts viel getan, außer dass Jay Wine von Platz 10 runtergerutscht ist. Ich sag mal, von den Fahrern, die man später auch vorne erwartet, Evenepoel, vor Almeida, Roglic, Gerard Thomas, Vlasov, Tom Skuis, Tau, Geo Gegenhardt und Leonard Kemner sozusagen auf Platz 11 mit Tendenz nach oben. Auch erfreulich, also so wie er bis jetzt fährt.
Ja, und an dem Tag muss man sagen, hat sich auch aus allen Stürzen rausgehalten.
Ja.
Ist an dem Tag gut durchgekommen. Und
Das ist ja fast das Wichtigste in so einer ersten Woche, ne? Sich nirgendwo richtig schlimm weh zu tun und vielleicht noch ein bisschen Formaufbau. Was ich noch gar nicht erwähnt habe, ich dachte auch schon beim Zeitfahren, nicht, dass dem hinten raus die Puste ausgeht, dem Evenepoel. Dass der einfach ein bisschen zu früh. Und du hattest es gesagt, im Hochgebirge wird er Probleme bekommen. Jetzt vielleicht zu früh in Form. Vielleicht sind das sogar zwei Faktoren, die dann am Ende ihm das Leben schwer machen und den anderen das Leben leichter machen.
Haben wir auch in der Vorschau bei einem Garen Thomas gesagt, dass der sich für die dritte Woche erst so richtig, dass der da erst in seiner Höchstform sein wird.
Also es spricht alles dafür, dass wir da mit unseren Thesen gar nicht so falsch lagen. Dein Primoz Roglic-Tipp, ich hatte mir was Lustiges aufgeschrieben, ich hatte mir aufgeschrieben bei der Etappe, wo er mit dem anderen Fahrrad hinterher fuhr, Roglic stürzt, ohne zu stürzen. Selbst wenn er nur einen Sturz verwickelt ist, ohne sich richtig weh zu tun, hat er noch das Pech eines Sturzes beteiligt zu sein. Also, naja. Kommen wir zur sechsten Etappe. Das ist die Etappe von heute. Donnerstag, sagt das, den Wochentag eben schon, von Napoli nach Napoli. Im Prinzip fand ich das Streckenprofil vom Tag davor sehr ähnlich. Also zwei Berge am Anfang. Man wollte es den Fahrern nicht so leicht machen, dass man gar nichts an Schwierigkeiten hat. Und dann war es aber doch auf eine Sprintankunft ausgelegt, finde ich. Und ist es ja auch dann so dazu gekommen.
Ja, also die waren, also du warst doch auch mal da in der Gegend im Urlaub, richtig?
Napoli? Ich
Neapel, ja.
Du bringst mich jetzt in die Bredouille. Also ich bin ja so
weil
schlecht.
Weil wir sind da auch durch diesen Ort, meine ich, Amalfi gefahren, also nachdem da diese Amalfi-Küste, glaube ich.
Warte, gib mir eine Sekunde. Wie schreibt man Amalfi?
Amalfi.
Salerno, Italien. Nee, da doch. Nee, war ich da mal im Urlaub?
Ich meine, du warst ja auch da mal in der Ecke. Nein. Oder bist einen Tag übergesetzt, zumindest von der Insel nach da. Aber sei es drum. Jedenfalls,
warum weißt du so gut, wo ich in Urlaub hinfahre? ich war aber, glaube ich, ein bisschen weiter im Süden. Wo man dann ja auch schon in Kalabrien, wo man dann schon rüber gucken konnte nach Messina und so.
Ja.
Ich glaube, wir waren da doch mal ein bisschen weiter. Aber ich glaube.
Ja, und da waren wahrscheinlich die Straßen auch noch schlechter. Also,
da hast du vollkommen recht. Ich wollte mir ein Rennrad leihen da irgendwo, um eine Runde Rennrad zu fahren, weil ich dachte mir, wenn du schon mal da bist, mietst du dir so ein Rad für zwei Tage, nachmittags lässt du los, am nächsten Tag morgens. Nix da. Gibt's nicht. Die Straßen sind so schlecht, deswegen habe ich keinen Fahrradverleih gefunden. War erschüttert. Ja. Schlechte Straßen, yes, stimmt.
Ja, aber da war, habe ich nicht genau drauf geachtet. Also ob da der Straßenbelag, habe ich jetzt nicht feststellen können am Fernsehen, dass der da so schlecht war. Aber was sehr gut war oder was sehr schön anzusehen war, war halt diese malerische Küste oder diese malerischen Orte, an denen sie da lang gefahren sind. Aus Neapel raus im Prinzip einmal so eine Schleife Richtung, meine ich, Vesuv war das sogar, wo die da in der Gegend rumgefahren sind.
Ja,
das kann dann sein. Gedreht und wieder zurück nach Neapel, also im ersten Teil der Etappe, wie du schon sagst. Zwei Berge, ein Zweitkategorieberg, ein Drittkategorieberg, aber die letzten rund 40 Kilometer waren dann fast komplett flach und innerhalb von Neapel, ja, fand ich auch schon recht heikel. Also da gab es wieder viele Verkehrsteile, Fußgängerinseln, so ziemlich jeder Albtraum, den sich ein Radprofi irgendwie vorstellen kann. Also es war schon ein bisschen Glück dabei, dass da nicht mehr irgendwie passiert ist, dass es da keine schwerwiegenden Stürze gab. Aber vom Sportlichen gesehen her fand ich die Etappe, hat mich überrascht auch wieder, weil da war 5 Ausreißer, waren weggefahren. Die haben sich dann nochmal getrennt an der zweiten Bergwertung, waren dann nur noch 2 übrig, DeMarchi und Simon Clark. Also 2 extrem zähe Fahrer. Mhm. Die hatten immer so um die 2 Minuten Vorsprung auf das Feld. Auch schon von der letzten Bergwertung weg, muss man sich so vorstellen. Im Prinzip waren das noch 2,5 Minuten und haben dann auf diesem Flachstück immer so um die 2 Minuten Vorsprung gehalten, bis 15 oder 20 Kilometer von dem Ziel. Und dann war es halt so, dass hinten den Sprintern die Helfer ausgegangen sind. Also die hatten da niemanden mehr, der irgendwie nachfuhr. Dann kam noch dazu, dass es im Finale auch wieder so 2 Zwischenfälle gab. Da hatte Garen Thomas einen Defekt, vorher noch Primoz Roglic. Dadurch mussten da auch, kam wieder eine gewisse Hektik ins Feld. Und irgendwann war es dann halt wirklich so, da waren dann die Klassement-Mannschaften vorne, weil die Sprinter-Teams einfach keine Leute mehr hatten. Vorne waren noch diese beiden Ausreißer. Und die sind dann noch irgendwie mit 15 Sekunden auf den letzten Kilometer gefahren. Und dann waren es wirklich die Sprinter selbst, die 300 Meter vom Ziel die beiden noch eingeholt haben. Also die mussten extrem früh ihren Sprint starten, weil die keine Anfahrer mehr hatten.
Das ist ja etwas, das hattest du vor allen Dingen in der ersten Sendung schon prognostiziert. Die Sprinterteams sind einfach, also es sind wenig Sprinterteams, die dann diese Nachführarbeit wird zu Problemen. Also es wird problematisch, dass das nicht immer so passieren wird und nicht mehr, wie es jetzt bei der Tour ist, ne, wo man ja fast auf die Minute Tage genau timet, wann dann die Ausreißer eingeholt werden. Und du hattest ja schon vorher gesagt, naja, das ist eine Etappe, die könnte insgesamt, eine Etappe, eine Rundfahrt, die insgesamt für die Ausreißer besser oder erfolgreicher laufen kann als andere Grand Touren dieses und der vergangenen Jahre. Und das unterstreicht das ja, was du gerade nochmal beschrieben hast, dass diese These ja durchaus berechtigt war.
Es war auch ein sehr, sehr chaotischer Sprint, muss man sagen. Also Gaviria fährt da 300 vor Ziel halt los, hat schon 50 Meter Loch auf die anderen Sprinter, aber das war dann natürlich optimal für Petersen, der das antizipiert hatte und sich bei ihm rangesaugt hat, vorbeigezogen ist. Und ja, dann kam halt noch ein Milan und ein Ackermann mit viel Schuss von hinten, aber die Straße ist dann ausgegangen, als dass sie da noch hätten gewinnen können.
Ja, aber immerhin, Pascal Ackermann, 3. Platz, ist jetzt Top 10 des Sprintertrikots. Traust du ihm noch mehr zu? Also
ich fand schon, also er hat es hinterher in dem Interview auch gesagt, dass er sich so als den schnellsten an dem Tag gesehen hat, fand ich auch. Also wenn du dir den Sprint nochmal anguckst, dann kommt er von relativ weit hinten und er hat da auch nicht richtig einen Anfahrer oder sonst irgendwelche Unterstützung gehabt. Ich traue ihm schon zu, eine Etappe zu gewinnen. Dafür muss halt das mal stimmen, auch auf dieser ersten, also das Timing halt stimmen. Auf der ersten Etappe, die Milan gewinnt, war im Prinzip, hat er alles richtig gemacht. Er war nur auf der Zielgeraden am falschen Hinterrad, hat sich das Hinterrad von Gaviria genommen. Auf dem Papier war es das beste Hinterrad, aber war dann halt auf der falschen Seite im Wind. Also während da ein Milan noch, ja, wie soll man sagen, Windschatten hatte, war Pascal Ackermann auf einmal voll im Wind, weil Gaviria sich ausgeklinkt hat.
Ja, aber ich finde es erfreulich und drück mir die Daumen, ne, dass diese These, er kann eine Etappe gewinnen, vielleicht bestätigt wird.
Auf der anderen Seite, derjenige, der die Etappe gewonnen hat, Mats Pedersen, für den war es jetzt der erste Etappensieg beim Giro und er ist jetzt in diesen elitären Kreis gekommen von Fahrern, die Etappen bei der Tour de France, dem Giro d'Italia und der Vuelta a España gewonnen haben.
Ja, und er ist mit 27 ja durchaus in der Lage, da noch den einen oder anderen Sieg nachzuschieben, bin ich felsenfest überzeugt. Vor allem in der Form, in der er sich jetzt gerade befindet, muss das ja auch nicht die letzte Etappe bei diesem Giro schon gewesen sein.
Ist im Sprint-Trikot ja auch noch sehr aussichtsreich.
Gut, dann sind wir angekommen beim Heute sozusagen. Ne? Die Vergangenheit aufgearbeitet. Immer wichtig, Vergangenheiten aufarbeiten, aber auch in die Zukunft gucken. Das werden wir jetzt nochmal kurz, würde ich behaupten. Was erwartet uns in den nächsten Tagen? Mein bescheidener Vorschlag wäre, dass wir mal so bis vielleicht kommenden Dienstag oder so mal in die Zukunft schucken, schunkeln. Komm ja gerade Verluste mir durch. Dass wir ein bisschen in die Zukunft schaukeln und schauen, was es sich ergibt. Und an welchen Tagen ihr in den kommenden Tagen also vor der Glotze hängen müsst. Unbedingt. Etappe Nummer 7, morgen.
Das ist schon im Prinzip eine Hammer-Etappe.
Ja.
Also das, da
ich mache mir Sorgen. Bergauf. Ja, ich mache mir Sorgen. Ich mache mir Sorgen ab Kilometer 117, so diese lange Abfahrt. Huiuiui. Ich sehe so einen, wie hieß er früher, leider verstorben, Salvodelli. Salvodelli war eher so ein begnadeter Abfahrer.
Ja, aber der lebt ja noch.
Nee, da meine ich ihn nicht. Der umgekommen ist bei einem Unfall. War es nicht mit dem Papagei auf dem Rücken?
Scarponi.
Scarponi war eigentlich auch so ein begnadeter Abfahrer?
War jetzt nicht besonders bekannt, sage ich mal, für seine Abfahrer.
Bei dem war es ja auch ein Verkehrsunfall,
beziehungsweise jemand, der ihn umgefahren
hat. Ja. Ich habe ja nur gesagt, der ist tot. Ich habe nicht gesagt, dass er. Wer war das denn? Ich meine, der Falke. Wer wurde denn der Falke genannt?
Ja, Salvodelli.
Salvodelli? Okay. Vielleicht war der Papagei auch ein getarnter Falke.
Ja, aber was meinst du mit Kilometer 117?
Ist es nicht 117, sagen wir zum Augenblick. Das ist sozusagen die erste, oder ein bisschen kurz danach, die erste, also die zweite Steigung sozusagen. Ne? Also es geht ja von Anfang an ganz leicht bergauf. Und dann geht es so, zwei Anstiege, ein Anstieg, kurze Abfahrt, zweiter kurzer, nochmal ein Plateau hoch und dieses Plateau, wenn dieses Plateau durchfahren ist sozusagen, diese Abfahrt von Kilometer 100, lass es mal 120, 117, 120 Pi mal Daumen bis Kilometer 160, das wird ja, wenn das eine relativ gerade Strecke sein wird, ich gucke mir das mal auf der Karte an und das ist es, wie wir sehen, wird das ja High-Tempo bis zum geht nicht mehr sein, dieser Teil der Etappe.
Ja, also ich sehe das jetzt nicht so irgendwie.
Du siehst das nicht problematisch. Ich hoffe.
Vielleicht liegt es auch einfach daran, dass ich dann jetzt gerade das andere Profil offen hatte. Aber ich gucke mir das jetzt hier auch mal auf der Giro-Seite an. Boah, es geht schon von 1000 Metern im Prinzip runter auf 300 Meter und das über, was sind das jetzt, sagen wir mal 40 Kilometer, also.
Ja, aber dann sind das jetzt, wenn die so fahren, wie ich davon ausgehe, dass sie fahren, sind das so 40 Minuten Vollgas, Vollkonzentration und da darf nicht mal eben ein Hund oder ein Wildschwein von der rechten oder linken Seite kommen, weil dann wird es dauerlich krachen.
Ja.
Das ist nur mein Gedanke, meine Furcht.
Ich vermute, dass das noch ein Rennen, also eine Phase im Rennen sein wird, wo das relativ entspannt sein wird.
Umso schlimmer. Eine
Gruppe schon weg ist.
Umso schlimmer. Also die fahren ja trotzdem schnell darunter, weil sie auch die Gruppe nicht ganz so weit weglassen wollen und sind dann vielleicht unkonzentriert. Ich mache mir Sorgen. Ich weiß nicht, ob ich heute Nacht schlafen kann, deswegen.
Ja, aber generell muss man ja sagen, die Etappe wieder sehr lang, 218 Kilometer, Capua, Gran Sasso Italia, Campo Imperatore, also auf dieses kaiserliche Feld heißt es manchmal übersetzt. Und zum Schluss, ja, da geht's die letzten, was sind das? 40 Kilometer im Prinzip.
Ja,
ein paar Flachstücken hoch. Also,
Ich gebe zu, übrigens kurz, bei Pro Cycling Stats sieht das nicht so schlimm aus, finde ich, wie bei der Giro, beim Giro, weil das einfach länger gestreckt ist, ne?
Nee, absolut. Also dieser Anstieg, ich habe es mir ja gerade mal aufgemacht, Campo Imperatore, 26,5 Kilometer zum Schluss, zwar mit 3,4%, aber man muss sich dann halt mal vor Augen führen, diese letzten, was sind das, 6,5 Kilometer, geht es da auch immer im Prinzip so mit 7-8% bergauf und die haben halt da schon eine gewisse Höhe, also du bist da halt schon auf 1700, 1800 Metern. Also ich glaube schon, das ist so der erste richtige Test, also da wird man schon wissen, da werden maximal, sag ich mal, 5 oder 10 Fahrer noch beieinander sein, wenn überhaupt am Ende.
Ja, unterstreiche ich dir. Da bleibt, also unter 10, würde ich sagen, werden es da am Ende ausmachen. Und von den 10 werden nochmal 2, 3 wegfahren und werden eine Minute rausholen oder sowas in der Richtung. Also
wenn
ich glaub,
nicht gar vorne einer rausfährt mit einer Minute.
Wer wird es sein?
Ja, ich habe eigentlich, hätte ich dafür jetzt in dieser ersten Woche noch Remco Evenepoel im Sinn gehabt, tatsächlich. Aber ich würde jetzt mal so ein bisschen drauf spekulieren, dass der eher eine defensivere Taktik fährt. Also der wird erstmal sehen, wie es ihm jetzt so geht nach den Stürzen, weil man sagt ja immer, bei so einem Radrennfahrer ist eigentlich im Prinzip der zweite Tag nach dem Sturz der schwierigste. Also er hat ja gesagt, er hatte einige Abschürfungen und auch 1, 2 Prellungen und kann mir schon vorstellen, dass er da beim Schlafen und auch auf dem Rad gewisse Probleme hat. Und da wird man schon sehen, wie ihn das beeinträchtigt. Also ich erhoffe mir, also in meinem Wunschszenario, dass sich die von dir besagte Mannschaft Ineos da mal was traut.
Ja, werden sie auch. Da bin ich, also gar keine Frage, prognostiziere ich hier. Wer dagegen wetten möchte, der kann bitte unter der Folge kommentieren, noch bis wann werden die ungefähr da durch sein, sagen wir mal 15 Uhr. Wer bis 15 Uhr unter der Folge kommentiert und dagegen wettet, der, boah, da werde ich mir was ausdenken. Da bin ich felsenfest von überzeugt. Und ich, das ist genau das Szenario morgen, wo ich sage, wenn jemand gefordert ist, dann Gerard Thomas. Der ist morgen meiner Meinung nach gefordert bis zum geht nicht mehr. Das ist der Tag, wenn er im Giro was wirklich ernsthaft ausrichten würde, dann ist morgen so ein Tag, der sich dafür anbietet. Wenn der morgen so 2 Kilometer vom Ziel losfährt.
Der wartet auf die dritte Woche.
Ja, kann auch sein, aber dann müsste...
Die haben ja noch genügend andere Leute.
Ja, okay. Oder Lasov hat sich auch heute Morgen bei mir im Kaffeesatz kurz gemeldet. Der könnte auch so jemand sein, der da morgen vielleicht.
Also. Wäre auch eine Option.
Ja. Also, ich kann morgen nicht gucken. Ich muss mich auf dem Fußballplatz rumtreiben. Wie schlimm. Deswegen bitte nicht spoilern. Am Abend werde ich nachschauen. Ich hoffe, das dauert nicht. Ich muss nicht 3 Stunden nachschauen, sonst wird es wieder eine lange Nacht. Ja, dann folgt darauf nach dieser wirklich, wirklich, wirklich spektakulären und schönen Etappe, folgt die Etappe Nummer 8 am Samstag. Also in Kombination mit der Etappe davor ist meine Behauptung, dass das eine Ausreißer-Etappe wird, weil da werden, ich hoffe zumindest, dass sich die Top-Teams am Freitag so aus den Schuhen fahren werden oder sich gegenseitig so kriegen, dass die das schon so als ein bisschen vorweggenommenen Ruhetag sehen werden. Das ist ein Tag mit nicht vielen Schwierigkeiten, ein Kategorie 2 Berg, also einmal 2er Kategorien, 2 Vierer Berge. Hinten raus, der Abstand vom Vierer Berg zum Ziel sind nur 6 Kilometer. Das heißt, also entweder ist ganz, ganz Verrücktes passiert, Evenepoel kassiert morgen irgendwie 2 Minuten, ist super angepisst und schlägt dann Samstag zurück. Kann ich mir auch so ein Szenario vorstellen, aber ansonsten wird das ein Ausreißertag.
Meinst du?
Ja.
Also ich denke, da wird auf jeden Fall einer der Favoriten an diesem Cappuccini-Anstieg angreifen.
Was? Welcher Cappuccini? Der erste Vierer?
Der letzte Berg, also dieser Anstieg I Cappuccini, wird einmal gefahren so einem Rundkurs. Mhm. Und der ist ja sind nur 6 Kilometer von da bis zum Ziel. Und wenn du den anguckst, so Klassikerprofil, der ist extrem steil. Also da gibt es 2 Kilometer im Prinzip mit 10%. Und wenn du da einmal ordentlich anlatscht, dann wirst du schon mal diese Gruppe der Favoriten auf 10 Fahrer runter reduziert haben. Und wenn du da risikobereit bist, warum solltest du es nicht probieren?
Ich ziehe alles zurück, was ich vorher gesagt habe. Behaupte das. Ja, hast recht. Mir war nicht klar, ich habe es auf dem Profil nicht richtig interpretiert, dass dieser Anstieg, dieser Vierer, wirklich so schwierig ist.
Was den Rennausgang angeht, bin ich bei dir. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es da eine Mannschaft gibt, die über 200 Kilometer lang eine Ausreißergruppe irgendwie kontrolliert. Mhm. Also, und dann auch noch einen Fahrer in den Reihen hat, der diesen Cappuccini-Anstieg, also diese 3 Kilometer mit dann teilweise über 10% hochkommt und gut sprinten kann. Mhm. Also das ist eine schwierige Kombination.
Also du gehst davon aus, dass es einen Ausreißersieg geben wird aus einer Gruppe von, sagen wir mal, 5 bis 15 Leuten und ja. Andererseits wiederum hinten einer von den Pfaffs, vielleicht sogar jemand, der am Tag vorher schon eine Minute rausgeholt hat, da noch einen draufsetzen wird oder halt jemand zurückschlägt. Ja, klingt für mich, können wir einloggen, klingt für mich als brauchbares Szenario.
Etappe Nummer 9. Dann haben wir Sonntag, haben wir vor dem Ruhetag das zweite Zeitfahren, 35 Kilometer, Savignano Solo Rubicone nach Cesena, komplett tellerflach, ich glaube das ganze Zeitfahren hat 50 Höhenmeter oder so,
nix.
Ja. Haben wir in der Vorschau also auf den Giro auch schon mal ein bisschen genauer unter die Lupe genommen. Und
ich weiß noch, dass wir da unterschiedlicher Meinung waren. Ne? Ich habe gesagt, das ist gar nicht so leicht.
Viele Kurven gibt und ich habe mich dann ja tatsächlich davon überzeugen lassen. Also auf dem Giro-Profil ist es tatsächlich ganz gut ersichtlich, dass es da doch ziemlich verwinkelt ist.
Wir werden sehen, ne? Wenn das alles auf einer 10 Meter breiten Straße läuft, ne, dann werden die Kurven auch nicht so schlimm sein. Aber ich gehe davon aus, dass es kein leichter Tag wird. Ja, also wenn man jemand anders als Ganna oder Evenepoel für den Tag als Favorit sieht, hat man vielleicht den ersten Teil des Giros nicht gesehen. Ja, wenn Evenepoel sich gut fühlt, denke ich mal, wird das Rennen an dem Tag nur über ihn laufen können. Ja, so ist es am Sonntag. Machen wir uns nichts vor. Montag Ruhetag, Dienstag 10. Etappe. Ist eine der wenigen Etappen, wo ich dann sagen würde, okay, da geht's nochmal für die Sprinter zur Sache.
Würde ich auch sagen.
Ist gar nicht so leicht, die Etappe? Also ist nicht so, dass man jetzt als Sprinter an dem Tag sagt, okay, wir fahren jetzt 200 Kilometer und am Ende sprinten wir. Sondern es geht so insbesondere im ersten Teil, so die ersten 90 Kilometer ordentlich hoch, eigentlich fast ausschließlich hoch, mit einer kleinen Abfahrt zwischendurch. Aber wenn man da oben mit angekommen ist, dann ist so gut wie alles geschafft. Ein Viererkategorieberg noch zwischendurch, eine Welle hinten raus. Aber jetzt nichts mehr, wo man Angst haben muss als Sprinter. Da wäre auch ein Cipollini mitgefahren noch.
Da schon noch, wenn er da dran wäre.
Ja, wenn er noch bis zur 10. Etappe durchgehalten hätte. Was sagst du denn zu deiner These? Haben wir darüber gesprochen? Ich weiß es gar nicht mehr. Hat mir das jemand anders gesagt? Cavendish fährt eigentlich nur zur Vorbereitung für die Tour und nochmal ein harter Trainingseinheit mit.
Ja, ich finde das relativ undurchsichtig. Also andererseits, wenn du halt dich für die Tour da irgendwie in Form fahren willst, dann brauchst du halt mal die Leute dabei. Also ich verstehe nicht, warum CS Bowl beispielsweise nicht bei Astana in der Mannschaft ist, der im Prinzip als der Anfahrer für Cavendish geholt wurde. Also wenn du deinen Sprintzug nicht da einspielst, wo dann?
Ja, na klar. Und andererseits auch, also wir haben jetzt zumindest in den letzten Tagen gesehen, die Verletzungsgefahr ist jetzt auch nicht so klein. Ne? Also vor allen Dingen, wenn du als Billardkugel durchs Finale geschossen wirst.
Kevin ist schon dreimal gestürzt. Also ja. Ist beachtenswert, dass er noch im Rennen ist.
Ja, harter Hund von der Isle of Man. Vielleicht nehmen wir noch den Mittwoch, weil es eigentlich auch sehr unspannend ist. Wir hatten das ja schon gesagt, die zweite Woche fängt nicht gerade so an, dass man jeden Tag Fingernagel kauen vor dem Fernseher sitzt. Auch so eine Etappe. Wird auch eine Sprintankunft. Also ein bisschen hügelig. Hier mal ein Dreierkategorie Berg, ein Viererkategorie Berg. Eingebaut, aber ich mache das ja immer so ein bisschen zum Maßstab. Wenn ich mir die Etappe zutraue, dann kann sie kein großes Problem sein. Ich hoffe, ich gucke jetzt mal, wie viele Höhenmeter die hat. Hoffentlich habe ich mich jetzt nicht wieder so weit aus dem Fenster gelehnt, dass ich ganz, ganz tief falle, wenn es rausgeht. Ja,
2.500.
Oh. Okay.
Ist halt sehr lang, 220 Kilometer, aber für mich vielleicht auch so eine Michael Matthews-Etappe.
Also würde mir diese Etappe zutrauen zu fahren, aber am nächsten Tag nicht mehr. Da würde ich nicht nochmal aufs Rad steigen, glaube ich. Aber gucken wir mal. Ja, ist alles gesagt, oder? Haben wir was vergessen?
Ja. Nee.
Nö. Dann
haben wir erstmal ein bisschen vorausgeblickt noch.
Ja. Wie läuft der Giro für dich? Also mit deinen Favoriten,
Alles noch offen, alles möglich.
Ja, also. Alles noch offen, alles möglich. Klingt wie ein Schild, was über dem Swingerclub hängt.
Alles kann, nichts muss, ja.
Ja, Oder wie, wie hieß das? Ah, nee, das weiß ich, glaube ich, immer off-topic. Besser hier off the record. Ja, aber glaubt, siehst du Roglic noch genauso als deinen Favoriten wie vor einer Woche noch? Oder?
Na, ich war ein bisschen negativ überrascht, wie gesagt, bei dem Auftaktzeitfahren, aber vielleicht ist das auch eine andere Herangehensweise von ihm jetzt mal an diese Rundfahrt, dass er eher Richtung dritte Woche schielt und so ein bisschen Luft nach oben noch lässt. Also von daher, ja, doch, sehe ich.
Du bist beruhigt. Okay. Ich bin.
Du mit deinen Favoriten auch noch.
Ja, absolut. Also wenn jemand beruhigt sein kann, dann ich. Also Evenepoel eindeutig wird er es nicht machen. Ne? Ist ja ganz klar. Sieht man, der geübte Blick sieht das sofort. Mehrfach gestürzt, viel zu früh in Form. Da ist nichts zu holen für ihn. Und Almeida macht mir ein bisschen Sorge. Den finde ich, der fährt irgendwie, also dieses UAE-Team, was du als Hühnerhaufen bezeichnet hast, Gedächtnisprotokoll, stimmt. Also ich hatte ihn jetzt aber auch noch nie in so Situationen, also ich hatte nie das Gefühl, dass er nicht zumindest einen noch bei sich hat oder zwei. Ich glaube, das läuft für ihn auch gut. Also ihn sehe ich auch so ein bisschen im Plan. Ich glaube, es wird am Ende wahrscheinlich auf einen Sieg von Ineos mit einem Almeida noch auf dem Trick auf dem Podium und ich glaube auch, so, irgendein Bora-Fahrer könnte auch noch da so ein bisschen als Titelverteidiger, zumindest aufs Podium. Das ist so ein Moment, da geht es in meine Richtung. Aber ich bin mit Ineos sehr zufrieden. Und gucken wir weiter. Würde uns freuen über jegliche Kommentare irgendwo, wie ihr es seht, wie ihr zufrieden ihr seid, wie geht es euren Favoriten und wie seht ihr es und ja, schaut die Etappen, die wir euch empfohlen haben und geht an den anderen Tagen selber Radfahren. Vielen herzlichen Dank für eure Zeit, die ihr uns geschenkt habt. Wenn ihr uns unterstützen möchtet, das, was wir hier tun oder dass wir ein bisschen Spaß da hier auch, also so Auphonic-Zeit zum Beispiel ist das ganz am liebsten gesehene Geschenk oder die größte Freude, weil das ist einfach Zeit, die wir hier investieren können, um den Klang ein bisschen schöner zu machen und das ist immer toll. Gut, Thomas, dir und allen Hörerinnen und Hörern einen schönen Giro und wir sprechen uns sehr bald wieder. Tschüss.
Bis dann, ciao.